Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, der Predigttext für den heutigen Sonntag von der Kirche vorgeschlagen steht im Propheten Jeremia Kapitel 29, die Verse 1 bis 14 in Auswahl. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Herr, wir haben dein Wort gehört. Bitte schließe es uns auf. Bitte segne es an uns, an deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, im Zentrum dieses Textes steht dieser Vers: Suchet der Stadt Bestes. Dieses Bibelzitat hat nach dem Zweiten Weltkrieg große Bedeutung bekommen, insbesondere für die Christen in Deutschland. Immer wenn es um soziale, politische Verantwortung der Christen geht, um sozialdiakonisches Engagement, wird dieser Vers aus dem Buch Jeremia zitiert. Die Mitte unseres Textes. Ich will Ihnen einige Beispiele zeigen für die Wirkungsgeschichte dieses Textes. Ganz aktuell, in 3 Wochen, gibt es eine Tagung im Butenschönhaus in Landau. Mehrere Städte und das Diakonische Werk unserer Landeskirche haben sich zusammengetan und überlegt, wie können wir Städte voranbringen, neue Bündnisse für lebendige Gemeinwesen bilden. Und Sie sehen, Kirche findet statt, ist der Slogan, aber darunter steht, sucht der Stadt Bestes. Am Ausgang gibt es übrigens Flyer zu dieser Veranstaltung. Interessante Referenten sind dort. Wann immer eine Kirche in einer Stadt zurückschaut, taucht dieser Slogan auf, suche der Stadt Bestes. Hier geht es um Potsdam, hier um Lübeck. Nur 2 Beispiele von ganz vielen. Und ja, ich habe schon gesagt, immer wenn es um politische Verantwortung geht, taucht dieser Spruch wieder auf. Vielleicht kennen Sie die Politikerbibel. Da sind alle Politiker des Bundestages und viele aus Landtagen drin. Und sie werden kurz vorgestellt und immer auch, wo sie sich geäußert haben, mal zur Kirche und zum Glauben. Es gibt in vielen Gemeinden, in vielen Parteien Vereinigung von Christen. In der SPD ist das eine relativ neue Bewegung, dass man sagt, Christinnen und Christen in dieser Partei SPD schließen sich zusammen. So auch hier in Niedersachsen, man erkennt es am Niedersachsen-Ross. Und deren Slogan ist, sucht der Stadt Bestes. Der Slogan der Christen aus dieser Partei, dieses Landesverbandes. Immer aber auch, wenn es darum geht, wie Menschen verschiedener Kulturen und Religionen sinnvoll zusammenleben können in einem Gemeinwesen, taucht dieser Spruch auf. Hier geht es um Kirche und Moschee. Und gar nicht wenige christliche Gemeinden in Deutschland haben diesen Vers zu ihrem Slogan. So wie unser Slogan ist, du bist zu Hause, ist der Slogan von Dutzenden Gemeinden in Deutschland sucht der Stadt Bestes, so hier zum Beispiel von der Baptistengemeinde Waiblingen. Ein ganz programmatisches Buch zum Thema hat Peter Hane geschrieben. Links die ältere Erstauflage, die Stadt durch das Kreuz gesehen, und rechts eine neuere Auflage mit dem Untertitel Wertewagen für Politik und Gesellschaft. Peter Hane ist mit seinen Büchern ja so etwas wie der Vorzeigechrist, dem es gelingt, als politischer Journalist ganz in der Welt zu sein, aber gleichzeitig auch ganz verantwortlich in der Kirche aktiv zu sein, als Mitglied des Rates der EKD. Das waren jetzt aktuelle Beispiele, wie dieser Vers so bei uns verwandt wird. Schauen wir uns die historische Situation an, in die dieser Vers hineingerufen wird. Es ist ja ein Zitat Gottes. Gott sagt das durch den Mund des Propheten Jesaja. Sucht der Stadt Bestes. Und was uns heute wie eine Selbstverständlichkeit erscheint, bedeutete für die damaligen eine große Zumutung. Gesagt wurde er nämlich nicht Menschen, die in einem demokratischen Rechtsstaat leben. Gesagt wurde dieser Satz den Juden, die ins Exil verschleppt worden waren. Das Heer der Babylonier, damals die vorherrschende Weltmacht, hatte im Jahr 587 vor Christus Juda und seine Hauptstadt Jerusalem verwüstet. Sie waren in das Land eingefallen und hatten es mit ihrer ungeheuren Militärmacht einfach überrollt und unbeschreibliche Gräueltaten angerichtet. Jerusalem wurde bis auf die Grundmauern geschliffen, dem Erdboden gleichgemacht. Ein Teil der Bevölkerung wurde umgebracht, ein anderer Teil ins Exil verschleppt. Das ist was wir uns heute trotz zweier schlimmer Weltkriege im 20. Jahrhundert gar nicht mehr vorstellen können, was es aber im Altertum häufiger gab, dass eine komplette Bevölkerung gefangen genommen wurde und in ein anderes Land verschleppt wurde. Die Juden haben das mehrfach erlebt. Zweimal waren sie im Exil. 70 nach Christus wurden vom Römischen Reich alle Juden aus Palästina vertrieben. Das Ziel der Babylonier war, diesen Landstrich zwischen Mittelmeer und Rotem Meer vollkommen zu entvölkern. Nur wenige durften zurückbleiben, alte, schwache, kranke, die sowieso bald sterben werden. Kein funktionierendes Gemeinwesen sollte möglich sein. Die weggeführten Israeliten hatten dort in Babylonien relative Freiheiten. Sie waren nicht etwa in einem Gefangenenlager eingesperrt, sondern durften Siedlungen bauen und das Land bewirtschafteten. Mit den fleißigen Juden wollten nämlich die Babylonier neues Land erschließen. In dieser Zeit des Exils treten mehrere Propheten auf. Einer von ihnen ist Jeremia. Und diese Propheten haben eigentlich alle eine ähnliche Botschaft. Sie wollen einerseits dieses Volk im Exil trösten und ihnen sagen, auch wenn ihr jetzt wenige seid, auch wenn ihr weit weg von zu Hause seid, euer Gott ist euch treu. Andererseits wollen sie ihnen auch klar machen, was euch passiert ist, ist kein Zufall und das haben nicht schlimme, böse Mächte euch angetan, sondern dann, das ist Ergebnis eures Handels. Das ist Gottes Gericht an euch und in eurem Ungehorsam gegründet. Die Stimmung der Exilanten schwankt zwischen Sehnsucht nach der verloren gegangenen Heimat und Niedergeschlagenheit. Und diesen Weggeführten mutet Gott nun die Worte zu. Ich lese noch einmal Verse 4 bis 7. So spricht der Herr zu den Weggeführten, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Sucht der Stadt Bestes. Was Luther mit Bestes übersetzt, ist eigentlich Hebräisch Shalom, Frieden, also sucht der Stadt Frieden. Manche übersetzen auch, sucht der Stadt Heil, Wohl. Mit der Stadt, da sind sich die Übersetzer und Ausleger einig, ist die Hauptstadt von Babylonien gemeint, Babel. Stellen wir uns das vor, für die Hauptstadt ihrer Feinde, die sie weggeschleppt haben, die das Land verwüstet haben, sollen die Juden nun beten. Wohlgemerkt sollen sie nicht gegen Babylon beten, sondern für Babylon ihr Shalom wünschen. Das ist eine Zumutung, die wir uns kaum vorstellen können. Die Babylonier bleiben ja die Todfeinde der Israeliten. Viele der Weggeführten hatten noch die Massaker vor Augen, die sie angerichtet hatten. Viele hatten Jerusalem in Flammen gesehen. Und nun sollen sie beten für Babel. Dieses Gebet, liebe Gemeinde, ist ein Akt der Feindesliebe und in seiner Art einzigartig im Alten Testament. Es weist eigentlich schon hin auf das Neue Testament und die Bergpredigt Jesu. Und dennoch ist dieses Gebet nicht völlig uneigennützig. Betet für sie zum Herrn, sagt Gott durch den Mund des Propheten, denn wenn ihr es wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Sich einrichten im Feindesland, akzeptieren, dass auch die nächste und übernächste Generation noch dort leben werden, suchen und unterstützen, was dem Leben dort dient. Genau das erwartet Gott von seinem Volk. Sie sollen den Aufenthalt, der über 70 Jahre dort währt, als sein Gericht annehmen und nicht die Babylonier dafür verantwortlich machen, sondern sich selbst und suchen, was zum Guten, zum Frieden Babylons dient und mithilft. Und sie bekommen zwei trostreiche Perspektiven. Einerseits, wenn es Babylon gut geht, geht es auch euch gut. Ihr wohnt ja da. Ihr könnt in Frieden als Volk überleben und euch vermehren. Und dann die andere trostreiche Perspektive, es wird nur 70 Jahre dauern. Dann hat das Exil ein Ende. Das heißt im Klartext, keiner von euch wird persönlich überleben und die alte Heimat noch sehen. Aber als Volk könnt ihr zurückkommen ins Land der Väter. Das sagen die Verse 10 und 14. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder zurück an diesen Ort bringe. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe. Ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Und so war es dann auch. Durch das Edikt des babylonischen Herrschers Kyros durften die Juden wieder in ihre Heimat zurück. Und im Jahr 530, 70 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, wurde Jerusalem wieder aufgebaut. Das war die Situation der damaligen Hörer. Kommen wir zur Situation der heutigen. Wir Christen sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Wie viel leichter als die damaligen ersten Hörer dieser Worte haben wir es, unserer Stadt Bestes zu suchen. Aber dennoch steckt auch für uns in diesen Worten eine Zumutung. Wir Christen sind in dieser Welt nirgendwo zu Hause. Wir haben hier keine Heimat. Die Jahreslosung für 2013, am Silvesterabend werden wir eine Predigt über diese Jahreslosung hören. Sie ist aus Hebräer 13, Vers 14, lautet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Egal, ob wir in westlichen Demokratien leben und es uns gut geht, oder ob wir in Armut leben, ob wir in Diktaturen leben wie Nordkorea oder als Christen unter islamischen Völkern. Wir sind, sagt die Bibel 1. Petrus 1, Vers 1, immer nur Fremde in der Zerstreuung. Ich weiß nicht, ob das Ihr Lebensgefühl ist. Das ist das Lebensgefühl, von dem die Bibel erzählt, wie die Bibel die Christen sieht in dieser Welt. Nicht in dieser Welt, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, wie es auch Albert Frey in dem schönen Lied ausdrückt, zwischen Himmel und Erde. Und es gibt zwei Versuchungen in dieser Situation für uns Christen. Die erste, ich weiß nicht, ob das Ihre ist, das ist eher die von ganz Frommen, die fromme Flucht in die geistliche Heimat. Seit es Christen gibt, gibt es immer auch die Versuchung, sich mental zu verabschieden aus dieser Welt. Immer wieder gab es Christen, die sich total zurückgezogen haben, um auf Gottes neue Welt zu warten. Wie schon gesagt, das ist die Gefahr besonders der ganz Frommen. Ein junger Mann hat mir mal gesagt vor der Bundestagswahl: Ich gehe nicht wählen, ich habe mich schon entschieden für Jesus. Das klingt zunächst mal sehr überzeugend. Aber die Worte aus dem Mund des Propheten Jeremia zeigen einen anderen Weg. Gott sagt nicht: Bekehrt möglichst viele Babylonier zum Glauben an mich, sondern sucht, was dem Frieden, dem Wohl der Stadt dient. Die zweite Gefahr vielleicht ist, dass eher ihre, die nur soziale Tat sehen und darüber die eigentliche geistliche Heimat, die zukünftige Stadt, aus dem Blick zu verlieren. Diese Versuchung ist genau entgegengesetzt. Christliches Handeln geht in der sozialen Tat auf. Andreas Schlamm, der im diakonischen Werk der evangelischen Kirche in Deutschland arbeitet, sagt, 90% der Menschen, die in der Kirche arbeiten, gehen davon aus, dass ihre diakonische Tat schon das ganze Zeugnis ist, das sie der Welt zu geben haben. Sie halten es nicht mehr für nötig, über ihren Glauben auch zu sprechen und Jesus Christus auch mit Worten zu bezeugen. Hätten die Juden so reagiert auf die Worte aus dem Mund des Propheten Jeremia, hätten sich alle völlig mit Babylon identifiziert. Keiner wäre nach Juda zurückgekehrt. Aber so war es Gott sei Dank nicht. In den meisten brennte noch die Sehnsucht nach der wahren Heimat. Wir dürfen also diese Spannung nicht nach der einen oder anderen Seite auflösen. Wir sind ganz in dieser Welt und hier verantwortlich, aber doch nicht letztlich hier zu Hause. Deswegen ist gar nicht schlimm, wenn manche Ludwigshafener das Gefühl haben, eigentlich bin ich nie hier angekommen. Wir sind ja auch nicht hier zu Hause. Immer wieder standen Christen in der Gefahr, diese Spannung aufzulösen nach der einen oder anderen Seite. Die Verweltlichung von uns Christen ist genauso eine Gefahr wie das fromme Ghetto. Und unser Herr hätte uns genau dazwischen. Einige der Juden sind damals diesen Gefahren erliegen. Einige wollten den Kompromiss nicht eingehen, sich in Babylon für 70 Jahre einzurichten. Sie haben auf eigene Faust sich auf den Weg gemacht Richtung Juda. Ihre Spur verliert sich in der Geschichte. Ob sie je angekommen sind, weiß man nicht. Sie sind ausgerissen, ein neues Jerusalem zu gründen, aber wahrscheinlich nie angekommen. Und die anderen, die der zweiten Gefahr erliegen sind, die anderen sind nach dem Edikt des Kyros, also nach der Erlaubnis, wieder nach Juda zurückzukehren, einfach im Exil geblieben. Man hatte es sich gut eingerichtet, da kannte man sich aus. Die Heimat war ja eigentlich fremd. Sie hatten so sehr der Stadt Bestes gesucht, dass sie sich total mit ihr identifizierten. Eine interessante historische Randbemerkung an der Stelle, die Hockenbleiber waren eine so große Gruppe, größer als die der frommen Ausreißer. 500 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, lebten in Babel sogar mehr Juden als in Israel. Und noch im Jahr 1921 lebten 200.000 Juden in Bagdad, so heißt Babel heute. Aber auch dem Bleiben im Exil, dem vergessenen Aufbruch in die Heimat, auch darauf liegt kein Segen. Heute gibt es etwa nur noch 20 Juden in Bagdad. Die einzige verbliebene Synagoge, die noch steht, ist geschlossen. Das jüdische Leben ist erloschen. Auf beiden Wegen liegt also kein Segen, weder auf der frommen Flucht noch auf dem Einrichten hier. Wir haben als Christen den Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen und für sie zu beten und dabei die Sehnsucht wachzuhalten nach unserer zukünftigen Heimat. Wie sieht das praktisch aus für uns heute? Wir sind nicht verschleppt, wir leben in Wohlstand. Unsere Stadt ist nicht das Zentrum eines Weltreiches, sondern eine liebenswerte graue Maus. Die meisten Menschen in Ludwigshafen haben ja noch nicht mal sowas wie Lokalpatriotismus. Als ich nach Ludwigshafen gezogen bin, ist schon fast 20 Jahre her, hat mich das gewundert. Es gibt eher sowas wie Lokalmasochismus. Also ist es bei Ludwigshafen an Gang und Gäbe, schlecht über die eigene Stadt zu reden. Vor einigen Jahren hat die Rheinpfalz eine groß angelegte Umfrage gemacht und gefragt, was ist gut an Ludwigshafen? Die größte Zustimmung gab es zu dem Satz, die Nähe zu Mannheim. Diese Stadt braucht dringend Menschen, die sie lieb haben und die für sie beten. Ich möchte im letzten Teil der Predigt einfach einige konkrete Beispiele nennen und es ansonsten ihrer Liebe und Fantasie anheimstellen, wie sie diesen Auftrag, der hier steht, füllen und leben. So viele Möglichkeiten haben sie, so viele Freiheiten. Augustinus sagt, liebe und dann tu, was du willst. Das gilt auch für die Liebe zu Ludwigshafen. In unserer DBZ-Gemeinde stehen wir erst am Anfang, zu erkennen, was unser Auftrag für die Stadt ist. Wir haben schon häufiger festgestellt, dass der Fokus nach außen hinein in unser soziales Umfeld uns bisher noch fehlt. Ich freue mich daran, zu arbeiten in den nächsten Jahren mit Ihnen. Bisher ist es vor allem der Diakonieverein, der da aktiv ist. Der Kinder im Viertel, denen es schlecht geht, die nicht ihre Mahlzeit bezahlen können, die keine Kleider haben, unterstützt. Der Obdachlose finanziell unterstützt, der sich um die Alten und Kranken kümmert, zum Beispiel auch durch unseren FSJler Vincent. Vielleicht können die Beispiele, die ich nennen werde, uns inspirieren. Das Erste, was ich sagen möchte, ein Zitat von Eva Lohse. Sie wurde 1999 als Oberbürgermeisterin gewählt. Und damals hatten wir das Thema Stadt zum Thema im Januar der Ökumenischen Woche. Sie war bei einem Abend als Referentin da und sie hat uns als Gemeinden gesagt, beten für die Stadt, das ist der Beitrag, den nur Christen leisten können. Alles andere können mehr oder weniger auch andere machen, aber das können nur Sie als Gemeinden machen, hat sie uns gesagt. Einmal im Monat machen das organisiert Christen in Ludwigshafen. Um 8 Uhr treffen sich Gemeinden der Evangelischen Allianz im CVJM und reden über Ludwigshafen, nennen Gebetsanliegen und beten dann konkret für verantwortliche Politiker, für anstehende Projekte, für soziale Probleme. Schauen wir über Ludwigshafen hinaus. Der CVJM Pfalz hat eine 7-Wochen-Aktion ins Leben gerufen. Nicht 7 Wochen ohne in der Passionszeit, sondern 7 Wochen mit Arbeit für die Kommune. Und die Frage, was brauchen Kinder, um spielen zu können? In Katzweiler wurde ein Weidenhaus gebaut, Sand im kommunalen Spielplatz aufgefüllt, eine Murmelbahn gebaut. Zurzeit gibt es eine Arbeitsgruppe von Christen, die sich überlegen, was bedeuten die massiven Veränderungen unserer Gesellschaft für uns als Christen und als Gemeinden? Wie sollen wir darauf reagieren, dass es immer mehr Ganztagesschulen gibt, immer mehr Kindertagesstätten für unter 3-Jährige? Wie sehr das die Kindertagesstätte verändert, merken wir. Wir merken es auch an den Gottesdiensten, die sich stark verändern. Die Identifikation der Eltern ist viel geringer als früher. Eine andere wichtige Frage, was bedeutet die prognostizierte Altersarmut für unser Leben in der Stadt? Und sind wir darauf vorbereitet? Nächstes Beispiel. Jugendliche aus Ludwigshafen, auch aus unserer Gemeinde, haben sich getroffen und an der Aktion Hoffnung teilgenommen. Im letzten Jahr war das und hier im Gottesdienst haben wir 2-mal berichtet. Die Idee kommt aus England und heißt dort schlicht Hope. Christen einer Stadt treffen sich zum Gebet und überlegen dann, was ist dran? Ein kleines Beispiel, das ich selbst 2008 in Sheffield erlebt habe. Bei einer Zusammenkunft von Christen aller Konfessionen in einem Stadtviertel hat man festgestellt, alte Menschen trauen sich nicht mehr auf die andere Straßenseite, weil die Fußgängerunterführung so dunkel ist. Also streicht man die Unterführung hell und freundlich und organisiert einen Begleitservice für ältere Menschen. Kleine Beispiele sind das in dieser Aktion Hope, die aber einen Unterschied machen. In England gibt es auch die Bewegung der Straßenpastoren, Street Pastors Movement. Freitags und Samstags von 22 Uhr bis 4 Uhr sind sie auf den Straßen und den Plätzen der Großstädte unterwegs, um betrunkene und verletzte Menschen nach Hause zu bringen. US-Gemeinden erleben in diesen Jahren einen Social Turnaround. Diese Gemeinden sagen, wir haben uns zu lange nur um das Seelenheil gekümmert. Aber wir leben in einem Land, in dem es immer mehr Armut gibt. Ihre Leitfrage ist, was würde deiner Stadt fehlen, wenn es deine Gemeinde nicht gäbe? Letztes Beispiel. Eine große indische Zeitschrift titelte im Juni dieses Jahres »Die Christenkaste verändert Indien«. Dort werden Christen erlebt als Menschen, die sich mit sozialen Verwerfungen und dem Kastenwesen nicht abfinden, sondern etwas tun. Ich könnte noch viele solcher Beispiele erwähnen. Der entscheidende Rahmen, in dem das stattfindet, unser soziales Handeln, der uns auch motivieren kann, ist die Unterscheidung von Letztem und Vorletztem. Er, unser Herr und Gott, ist für die letzten Dinge zuständig. Für unser Seelenheil, für das himmlische Jerusalem, für unser Leben in Ewigkeit. Dafür können und müssen wir nicht arbeiten. Er wird uns, wenn die Zeit gekommen ist, aus dem Exil führen und wir werden in einem endgültigen Sinne zu Hause sein. Deshalb können wir uns hier auf Erden getrost um die vorletzten Dinge kümmern. Die Worte des Propheten Jeremia machen diesen Unterschied. Er, unser Herr, wird uns nach Hause führen. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Davon sprechen die letzten 4 Verse des Textes. Er wird uns ewigen Frieden schenken, heimführen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wir haben diese große, endzeitliche Perspektive. Und bis dahin gilt es, das Kleine zu tun. Wie der Prophet Jeremia sagt, zu essen und zu trinken, zu bauen und zu wohnen, zu zeugen und zu gebären, der Stadt Bestes zu suchen und für sie zu beten. Das, liebe Gemeinde, ist unsere Berufung für die paar Jahre, die uns hier auf Erden bleiben. Ich wünsche uns bei der Erfüllung dieses Auftrags Feuer und Leidenschaft im Herzen, einen klaren Kopf und vor allem ganz viel Liebe. In Jesu Namen. Amen.